Hallo und herzlich willkommen zu Maloche
und Malibu,
dem IG Metall Podcast zu guter Arbeit
und einem guten Leben. Ich bin Christoph Böckmann
und ich bin Verena Leichtfuß.
Hey Verena, weißt du, was mich mal brennend interessieren würde?
Wahrscheinlich, wie man den Arbeitstag rumbekommt, ohne dumme Fragen zu stellen.
Sehr witzig, wirklich.
Ja, okay, gut. Nein, Spaß beiseite. Hau raus, was möchtest du wissen?
Ich würde gerne mal wissen, wie das bei Tarifverhandlungen hinter den verschlossenen Türen zugeht.
Das ist eine wirklich gute Frage. Also ich habe keine Ahnung, ich war noch nie bei Tarifverhandlungen live dabei. Würde mich tatsächlich auch mal interessieren. Ist das dann am Ende so wie bei dem Film Der Pate? Ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst.
Ja, großartiger Film. Auch okay zitiert worden hier gerade. Naja, aber man muss ja ehrlich sagen, das erste Angebot wird ja immer abgelehnt. Also anders vielleicht als beim Paten. Und irgendwie geht es immer weiter. Es wird weiterverhandelt. Und irgendwann kommt es zum Ergebnis. Aber wie läuft denn das jetzt? Was passiert da?
Ja, braucht es da irgendwie besonderes Verhandlungsgeschick? Sind die Verhandlungsführer da irgendwie mit krassen psychologischen Tricks am Werk? Ich habe keine Ahnung, wie das abläuft. Und vielleicht müssen wir da tatsächlich jemanden fragen, der sich damit auskennt.
Da kennen wir jemanden, der schon ganz viele hundert Tarifverhandlungen geführt hat. Und dafür rufen wir jetzt in meiner alten Heimat an, und zwar in Bayern.
Na, hoffentlich verstehe ich euch dann. Seit fast einem halben Jahrhundert ist er in der IG Metall. Da hat er viele Tarifverhandlungen miterlebt. Besonders aktiv natürlich in seiner Zeit als Bezirksleiter der IG Metall Bayern zwischen 2018 und 2023. Ja, und sein damaliger Kontrahent, also der Hauptgeschäftsführer des Verbands der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie, hat ihn mit zwei Gesichtern beschrieben. Einmal den knochenharten Verhandler auf der öffentlichen Bühne und das taktische, aber feinfühlige Strategengesicht im Hinterzimmer. Und das macht ihn zu genau dem Richtigen, der uns jetzt erzählen kann, was eigentlich hinter den Kulissen von Tarifverhandlungen passiert. Jackie Horn, schön, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast.
Ja, hallo, grüß euch.
Jackie, zusammengezählt hast du an ganz vielen Tarifverträgen und Tarifrunden mitgewirkt. In einzelnen Branchen, in Haustarifverträgen, Ergänzungstarifverträgen. Kannst du dich noch erinnern, wie viele Tarifverträge du insgesamt in deiner aktiven Zeit verhandelt hast?
Oh, da wird es tatsächlich schwierig. Die allermeisten allerdings waren tatsächlich Haus- und Ergänzungstarifverträge, also das, was sozusagen die Tagesarbeit eigentlich eines Bevollmächtigten und auch eines Bezirksleiters ist in den Betrieben. Dort, wo es keine Flächentarifverträge gibt oder wo Flächentarifverträge modifiziert, ergänzt werden, die Verhandlungen zu führen. Das war das Allermeiste. Und da kommen schon ein paar, ja, wahrscheinlich schon ein paar hundert zusammen.
Ja, Wahnsinn. Ein paar hundert, sagst du, jetzt sind die ja unterschiedlich. Du hast gerade gesagt, es gibt Branchen, Haustarif, Ergänzungstarife. Wo ist denn der Unterschied bei den Verhandlungen?
Ja, das ist schon ein ziemlich großer Unterschied, beispielsweise wenn ich auf Bezirksebene verhandle, also für den ganzen Bezirk, in Abstimmung und Koordination mit dem Vorstand geht es dann um einen Flächentarifvertrag. Das ist ganz was anderes, als wenn wir auf betrieblicher Ebene einen Haustarifvertrag verhandeln, weil wir dort natürlich nur diesen konkreten Aspekt des Betriebes haben. Und auf der großen Bühne des Flächentarifvertrages haben wir ja alles, ja. Kleinbetriebe, Großbetriebe, mittelständische Unternehmen, Konzernstrukturen, viel größeres Maß an Öffentlichkeit, die das beobachtet. Und natürlich auch die Konsequenzen des Ergebnisses sind größer, wenn ich in der Fläche bin, als wenn ich am Haustarifvertrag bin. Dennoch sind beide gleichwertig. Also für die Beschäftigten, das darf man ja nie aus dem Auge verlieren, es geht ja um die Menschen in dem Betrieb. Die Beschäftigten ist beides genauso wichtig. Ja, manchmal ist, glaube ich, sogar die Verhandlungen vor Ort, wenn es um einen Haustarifvertrag geht oder um einen Ergänzungstarifvertrag, für die Beschäftigten noch viel, viel bedeutender als ein bundesweiter Flächentarif.
Jetzt muss man sagen, bei einem Betrieb, da ist man dann für sich selber verantwortlich. Bei einer Fläche, da ist man nicht nur für sich selber verantwortlich, sondern auch für den Betrieb nebenan. Wo sind denn da die Vorteile, wenn man sagt, okay, wir machen es jetzt im kleinen Rahmen? Wo ist der Vorteil, wenn man es im großen Rahmen macht? Wo geht's härter zu? Und was hast denn du lieber gemacht? Oder wovor hast du gesagt, oh nee, jetzt schon wieder der und der, da lieber die überdicht?
Also Tarifverhandlungen sind sozusagen für jemanden, der in der IG Metall Verantwortung tragen darf, entweder als Bevollmächtigter oder als Bezirksleiter, das ist das hohe Amt. So. Das ist das Schönste, was es eigentlich gibt, weil da bewegt man tatsächlich Dinge, die die Menschen wollen. Ja? Deswegen ist es auch so wichtig, dass die Beschäftigten mit eingezogen werden, dass unsere Funktionäre, die Betriebsräte, die Vertrauensleute mit dabei sind, dass sie bei der Forderungserstellung dabei sind, dass sie bei der Verhandlung dabei sind, dass sie sich zeigen auf den Plätzen, in den Betrieben, bei Warnstreiks. Das ist eigentlich die sozusagen zentrale Aufgabe der IG Metall. Das ist ja unser Job, den wir machen. Alles ist darauf ausgerichtet, dass das gut funktioniert. Und insofern macht mir beides oder haben mir beide Spaß gemacht. Aber die Verhandlungen auf Bezirksebene sind natürlich, ja, das ist schon was Tolles, wenn man das sieht. Man kann versuchen, für die Menschen in einem Bezirk vernünftige Entgelte rauszuholen.
Jetzt haben wir ja gerade auch schon über die Flächentarifverträge gesprochen. In dem Fall bestimmst ja nicht du, um was es da geht oder über was verhandelt wird, sondern die Forderungskommission. Wie wird man denn eigentlich da Mitglied? Wie kann man da mitgestalten?
Naja, das nennt sich Tarifkommission. Also die Tarifkommission ist ja ein richtig wichtiges Gremium der IG Metall. Die Kollegen dort werden auch gewählt auf die Bezirkskonferenzen. Das ist ein großer Akt. Ja, dort werden die Kollegen hineingewählt aus allen Strukturen, die wir kennen, Kleinbetriebe, Mittelbetriebe, große, aus den Branchen, die in den Metallbereichen unterwegs sind. Und diese Tarifkommission, das ist in der Tarifrunde sozusagen der Dreh- und Angelpunkt. Ja, das sind vielleicht je nach Bezirksgröße 40, 50, 60, 70 Kollegen, auf die muss sich der Bezirksleiter verlassen können. Da müssen die Informationen kommen. Die Kollegen müssen wissen, worum es genau geht. Und sie machen dann auch den Vorschlag, der am Ende dann beim Vorstand landet, wenn es um die Forderung geht. Und die Kollegen wiederum haben die Forderungsdiskussion aus den Betrieben aufgenommen, sodass möglichst breit die Forderung verankert ist in unseren Belegschaften, in unseren Funktionären. Und wir uns sicher sein können, dass am Ende auch alle ihre Kraft auf die Straße bringen, wenn es denn notwendig ist.
Jetzt mal Hand aufs Herz, ich stelle mir das so vor, naja, da sind ganz schön viele Menschen und aus sehr, sehr unterschiedlichen Betrieben, wo die wirtschaftliche Situation natürlich teilweise auch super unterschiedlich ist. Für dich als Bezirksleiter, wie war das, die alle unter einen Hut zu bekommen?
Ja, das ist in der Tat in den letzten Jahren, wenn ich mich erinnere, immer, immer schwieriger geworden. Also ich sage jetzt mal vor 20, 25 Jahren, da war es relativ einfach, einen gemeinsamen Nenner zu finden, ja, die Forderung aufzustellen, Lohn oder Arbeitszeit oder was auch immer, weil die Arbeitssituation und die wirtschaftliche Lage nicht so weit auseinandergegangen ist. Und das ist mit jedem Jahr schlechter geworden im Sinne von, wir haben keine einheitliche Situation mehr in den Betrieben. Und wenn wir jetzt eine Tarifforderung aufstellen, dann haben wir Betriebe, denen geht es richtig, richtig gut. Die wollen natürlich auch entsprechend hohe Forderungen haben. Und wir haben aber gleichzeitig Betriebe, die sagen, oh, das geht bei uns nicht, ja, uns geht es schlecht, wir haben Schwierigkeiten in den Aufträgen. Lass uns lieber über niedrige Forderungen reden. Das wird immer komplexer, immer komplizierter, das auf einen Nenner zu bringen. Wir haben es bisher als IG Metall ganz gut hingekriegt. Manchmal sind das auch heftige Diskussionen, wenn es um die Forderung geht. Am Ende ist es wichtig, dass wir eine Klammer finden. Und da ist die Tarifkommission ein ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt.
Jetzt bist du zwar dann am Ende derjenige gewesen, der auch so einen Tarifvertrag durchboxen musste und verhandeln musste. Aber auf was reagieren die Arbeitgeber als Gegenseite denn am schlechtesten? Ist es dann mehr Geld, eine kürzere Laufzeit oder irgendeine qualitative Forderung? Was mögen die am wenigsten gerne?
Also erstmal ist es richtig, was du sagst, dass ich die Verhandlungen geführt habe, das macht jeder Bezirksleiter. Durchgeboxt haben es immer die Kollegen. Das ist schon entscheidend. Also ob jetzt ein Bezirksleiter zwei Sätze gerade sprechen kann oder nicht, ist zwar wichtig in den Verhandlungen, ja, da muss man sich ja mit Respekt begegnen, aber das Entscheidende ist, dass die Arbeitgeber spüren, die IG Metall hat die Kraft, ihre Tarifforderung auch durchzusetzen. Am Ende ist das Kräfteverhältnis zwischen den Tarifvertragsparteien das Entscheidende, was passiert. Also man kann auch sagen, das Verhältnis zwischen Arbeit und Kapital ist in jeder Tarifrunde das Entscheidende, ob es zu einem Tarifvertrag kommt oder nicht. So, was wollen die Arbeitgeber am liebsten? Am liebsten wollen sie gar nichts zahlen. Ja? Weder Lohnerhöhung noch sonstige Dinge. Aber es gibt ein paar Sachen, wo wir wissen, wenn wir da qualitative Forderungen stellen, das ist klar, da müssen wir in den Arbeitskampf, weil ohne Arbeitskampf wird es nicht gehen. Das sind zum Beispiel alle Fragen Arbeitszeit, rund um die Arbeitszeit, um die Frage der Verfügungsmacht. Wer verfügt über die Zeit? Der Arbeitgeber mehr oder wir? Und wenn sich das verschieben soll, müssen wir in den Arbeitskampf, das wissen wir. Ja, das ist so. Und auch manche sonstige qualitative Forderungen, je nach Arbeitgeberverband und je nach Mensch. Ja, mein Kontrahent zum Beispiel, wenn wir wussten, wenn wir da die Forderung stellen nach einem Mitgliederbonus, das ist für ihn als Person, geht nicht. Ja. Da müssen wir ganz, 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 ganz stark auftreten, damit wir da was rauskriegen.
Wie ist denn das, also wenn wir jetzt mal, gehen wir es doch mal durch, so die Verhandlungen bei zum Beispiel der Metall- und Elektroindustrie, wenn man da so einen Flächentarif macht, vom ersten bis zum letzten Termin, wie sieht denn so ein Termin dann aus eigentlich? Also ist dann da ein großer, langer Tisch und da sitzen sich dann beide Seiten gegenüber mit grimmiger Miene oder wie schaut denn das dann aus?
Naja, also erstmal wird vorbesprochen, wie groß ist denn die Verhandlungskommission auf der Seite der IG Metall, wie groß ist die der Arbeitgeber, damit man ungefähr weiß, wie groß muss der Raum sein.
Das hilft.
Das hilft schon mal, ja, damit man ein entsprechendes außenrum rum hat. Wir hatten jetzt in Bayern, ich sage jetzt mal, wenn ich das richtig im Kopf habe, so 10, 15, 20 Teilnehmer auf jeder Seite. Aus den unterschiedlichsten Betrieben, klein, groß, wieder. Ne, die Struktur bildet sich da ab, bei uns und aber auch auf der Arbeitgeberseite ist das so. Dann sitzt man da nicht mit grimmiger Miene, sondern es ist ja erstmal ein Austausch auf der Ebene, was habt ihr für Forderungen und wie seht ihr die Lage, ne, die wirtschaftliche Lage als IG Metall und dann sagen wir euch, wie wir sie sehen. Ne. Das ist dann entweder in der ersten Verhandlung beides, was ich bisher noch nicht erlebt habe. Meistens waren es zwei Verhandlungen. Die erste Verhandlung wird vorgestellt, was die Forderung ist. Die zweite kommt dann die Erwiderung der Arbeitgeber. In den Verhandlungen selbst sprechen unsere Kollegen dort, die in der Verhandlungskommission sind, die werden aus der Tarifkommission heraus vom Bezirksleiter benannt. Also wir benennen die und schauen, dass die Strukturen sich da abbilden, die großen und die kleinen in der Verhandlungskommission. Und dann ist es schon so, dass die Arbeitgeber hören sollen, dass es eine breite Verankerung der Forderung in den Betrieben gibt. Also nicht nur die Großen sprechen, auch die Kleinen sprechen. Jeder sagt, warum die Forderung funktioniert. Der Bezirksleiter macht das für den Bezirk, sagt, warum passt das jetzt für den Bezirk? Und es ist vom Vorstand jemand da, der auch die wirtschaftliche Lage aus Bundesebene präsentiert und vorstellt. Und ich sage jetzt mal, genauso haben wir das auch auf der Arbeitgeberseite. Dort sitzen uns die gleichen gegenüber, auch aus den Betrieben, aus den unterschiedlichen. Dort sitzt der Geschäftsführer, der sozusagen das Pendant ist zum Bezirksleiter. Und dort ist auch jemand von Gesamtmetall, der das alles beobachtet und schaut und uns erklärt, warum das alles nicht geht.
10 Leute sind es deswegen, um das, die ganzen verschiedenen Blickwinkel und vom großen Betrieb und kleinen Betrieb rüberzubringen. Nicht, sonst hätte man gesagt, beim Basketball sind es 5 in der Mannschaft, beim Fußball sind es 11. Warum sind es 10? Aber das ist, um da verschiedene Perspektiven und verschiedene Experten dann da zusammenzubringen.
Ja, ja, also 10 werden nicht lange, die sind ja 15, 20 auf jeder Seite. Der Arbeitgeber muss von Anfang an spüren, dass die Forderung der IG Metall breit getragen wird, dass sie von allen Betriebsgrößen unterstützt wird und dass die Menschen, die da sitzen, das sind ja auch in den Betrieben oftmals die Vertrauenskörperleiter, die Betriebsratsvorsitzende, dass die Menschen auch dahinter stehen. Warum ist das wichtig? Die Arbeitgeber schauen uns doch genau in die Karten. Sie versuchen es jedenfalls. Sie versuchen mit den Betrieben zu reden. Sie reden mit den Geschäftsführern. Sie reden auch mal mit Betriebsräten. Sie machen auf regionaler Ebene Informationsveranstaltungen. Sie wollen rauskriegen, wie kräftig ist die IG Metall? Wie stark ist sie? Ist das tatsächlich eine Forderung, die verankert ist oder nicht? Das wollen die Arbeitgeber rauskriegen, damit sie sich selber auch ein Bild machen können, wie weit können sie gehen. Also können Sie sich komplett verweigern? Ist die IG Metall in der Lage, ihre Kraft auf die Straße zu bringen oder nicht? Ja, das ist bei aller Freundlichkeit, die wir miteinander haben, ja, bei aller Nettigkeiten, die wir da austauschen. Wir geben uns dann auch Geschenke bei der ersten Verhandlung. Ja. Also ein so Art Ritual entsteht da. Das ist wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig, damit man Einstimmung kriegt auf die Tarifrunde. Aber die Härte zeigt sich alleine durch die Kampfkraft der IG Metall und das Zusammenstehen auf der Arbeitgeberseite. Das darf man nicht unterschätzen.
Was schenkt man jemandem, mit dem man jetzt gleich in den Ring steigt?
Kopfschmerztabletten.
Ja, das ist immer eine Frage, was man da macht. Ich habe jetzt mitgekriegt, in Bayern haben die Kollegen zur Forderung ein Einkaufskorb dem Arbeitgeber geschenkt, damit er sieht, wie teuer alles geworden ist. Ja? Und haben da ihre Lebensmittel rein und alles, was zu einkaufen, und haben ihm das geschenkt. Ich weiß gar nicht, was der Arbeitgeberverband der IG Metall geschenkt hat. Ich hatte bei meiner letzten Tarifverhandlung, haben sie mir ein Einrad geschenkt.
Oh, okay.
Ging es um die Balance halt.
Ja. Ah, okay.
Wir sollen halt schauen, dass alles auf beiden Seiten funktioniert.
Also nicht mit fiesem Hintergedanken, dass du dir vor der nächsten Verhandlungsrunde noch ein Bein brichst beim Üben des Einradfahrens.
Ich kann ja selber entscheiden, ob ich versuche oder nicht.
Sehr gut. Gehen wir aber doch noch mal der Reihe nach durch. Ja, man hat einen ersten Termin, da sitzen ganz viele Leute im Raum, hast du jetzt schon gesagt. Dann wird dem Arbeitgeber die Forderung übergeben, die ja eigentlich schon bekannt ist in dem Moment. Kann man da jetzt sagen, das ist eigentlich sinnlos, dass das gemacht wird, so eine erste Runde?
Nein, das ist nicht sinnlos. Es erscheint vielleicht dem einen oder anderen als ein, ja, was machen wir? Sollen es doch gleich miteinander irgendwie Kompromiss machen? Es gibt auch Leute, die sagen, ihr müsst 10% fordern, dann kriegt ihr wenigstens 5. Ja, so. Aber so funktioniert Tarifrunde nicht. Es muss genau austariert werden. Und da haben wir eine ganz, ganz große Verantwortung als Vorstand und auch als Bezirk und auch in den Betrieben, die Vertrauenskörperleitung. Es muss genau geklärt werden, was ist das, was die Forderung der IG Metall darstellt und was ist das, was die Forderung an Unterstützung erhält. Und das müssen wir genau wissen und ungeschminkt wissen. Es geht nicht darum, dass da irgendwie geflunkert wird, sondern wir müssen Klarheit haben über unsere Kraft. Und dazu gehört dieser Austausch der ersten beiden Termine. Da hört man und sieht man manchmal auch an der Mimik, ja, manchmal an der Verhaltensweise, wie ernst ist es Ihnen? Wie ernst ist es den Arbeitgeber? Wie ernst ist es der Verhandlungsführung da auf der anderen Seite? Was kommt für ein Ausdruck, ja, auf bestimmte Forderungen von uns, auf bestimmte Formulierungen? Man kriegt ein erstes Gespür, was wird das für eine Tarifrunde? Und das bedeutet dann, danach müssen wir uns in unserer Auseinandersetzung, in unserer Strategie ausrichten.
Wie macht man das denn danach? Also man kennt es ja normalerweise so, wir kennen es aus dem Fernsehen. Ja? Und dann kommen die beiden Seiten raus, gehen vor die Mikrofone und sagen, also es wirkt so, als gäbe es da überhaupt kein Zusammenkommen. Ja? Also die meilenweit auseinander, es wird betont, wir haben kein Geld, die Situation ist super schwierig. Und mir sagen, es gab kein Angebot, also damit können wir gar nichts anfangen, die haben nur gemeckert. So, und jetzt hast du ja gesagt, okay, man kriegt schon was mit. Wie ernsthaft ist es Ihnen? Und beide Seiten bekommen das ja mit. Also die, genau. Die testen ab, wie ist es in den Betrieben? Wie kampfbereit sind die vielleicht? Und ihr testet ab, oh, da zucken sie jetzt besonders oder da zucken sie jetzt nicht so. Dann kommt der nächste Termin und der übernächste Termin. Wie bereitet man, jetzt hast du gesagt, da geht man auf die Strategie aus, wie bereitet man das dann vor? Sagt man dann, na gut, bei dem wäre man jetzt ein bisschen verhandlungsbereit? Oder wie macht man, also was ist beim zweiten, dritten Treffen dann der Inhalt?
Ja klar, wir müssen dazwischen immer wieder Informationsschleifen fahren. Ja, mit unserer großen Tarifkommission Feedback geben, was war die Reaktion der Arbeitgeber, wie haben sie sich gezeigt. Nicht alles, was in der Öffentlichkeit bekannt ist, wird auch tatsächlich dann in der Verhandlung gesagt. Das ist ein genauer Austarieren zwischen der Notwendigkeit der maximalen Transparenz für die Öffentlichkeit, die ist auch von besonderer Bedeutung und für unsere Mitglieder, aber auch gleichzeitig ein Vertrauen darauf, dass wir in den Verhandlungen nicht jedes Komma und nicht jedes Wort sofort in den Medien lesen können. Das ist dieses Austarieren ist ein Fingerspitzengefühl, das entsteht durch Vertrauen zwischen den Verhandlungsführern, das entsteht durch Vertrauen in der Tarifkommission. Das ist schon von besonderer Bedeutung. Nach jeder gibt es eine Schleife und dann überlegen wir uns, wie gehen wir jetzt rein? Ja, wo gibt es möglicherweise Bewegung? Wer bewegt sich als erstes? Ja, gibt es irgendein Signal, wo wir sagen können, okay, wir können uns vorstellen, da geht es doch in die richtige Richtung. Und die Verhandlungskommission wird halt dann im Laufe der Zeit, werden die Gesprächsebenen immer kleiner. Ja, also zunächst sind wir 15-15. Dann geht es dann um das große Ganze und dann überlegen wir uns, ist genug Substanz da, können wir schon mal in eine kleinere Runde gehen, in eine sogenannte kleine Kommission nennt sich das. Die wird auch vorher schon festgelegt von uns, wer geht dann da rein. Und im Laufe der Verhandlungsschritte kann es schon mal sein, dass aus dieser kleinen Kommission dann nur noch ein Acht-Augen-Gespräch wird oder ein Vier-Augen-Gespräch. Das muss aber alles sehr genau und sehr offen in der Verhandlungskommission besprochen werden. Da gibt es keine Sonderwege von irgendjemand, der da verhandelt. Ja, das muss klar sein. Ja, können wir in der Vier-Augen-Gespräch ja oder nein? Weil das ist dann schon ein Signal, möglicherweise gibt es so einen Weg, ja. Oder sagt die Verhandlungskommission, nein, das machen wir nicht, ja, hör auf, wir warten jetzt mal ab, bis die Friedenspflicht rum ist. Die Arbeitgeber brauchen ein Signal aus der Mannschaft. Sie müssen sehen, die Belegschaft steht. Dann gibt es eben nach der Friedenspflicht einen Warnstreik. Und wie stark der ist und wie breit der getragen wird, der zeigt dann auf, geht's noch mal in Verhandlungen? Kommen wir noch mal uns näher? Oder müssen wir am Ende des Tages in die Urabstimmung, in den Arbeitskampf gehen?
Wie ist denn das so zwischen den Verhandlungsterminen? Also man hat Termin 1, 2, 3, wie viele auch immer. Und was passiert so zwischen den Terminen? Also gibt es da auch Zwischensondierungen oder redet man tatsächlich nur bei diesen Verhandlungsterminen?
Es passiert natürlich gar nichts. Ja, natürlich gibt es Gespräche auf, wie heißt es, auf Büroebene, wo man dann nochmal im kleinen Kreis, manchmal am Telefon, manchmal trifft man sich auch, sagt, Mensch, wo geht's denn hin? Können wir unseren Weg vorstellen? Euch muss schon klar sein, wenn ihr euch da jetzt nicht bewegt, dann gibt es ziemlich großen Ärger. Und ihr habt, meines Wissens haben die Arbeitgeber ja auch Kenntnis davon, wie ist die Stimmung in den Betrieben. Ne? Und ich muss als Verhandlungsführer der IG Metall schon auch mitkriegen, wie stehen denn die Geschäftsführer, die Arbeitgeber in den einzelnen Betrieben dazu? Ja? Gibt es da Möglichkeiten, noch mal zu intervenieren und den einen oder anderen Betrieb noch mal anzusprechen? So, red mal mit deinem Geschäftsführer, wir müssen da nach vorne kommen, sonst riskiert ihr einen Arbeitskampf. Ja? Das bedeutet aber auch in diesen Zwischengesprächen, die da stattfinden, werden natürlich auch transparent gemacht gegenüber der Tarifkommission. Aber auch in den Zwischengesprächen muss der Verhandlungsführer wissen, ich kann notfalls bis zum Punkt gehen, wo ich dem Arbeitgeber sage, wir gehen in die Urabstimmung. Das muss der Verhandlungsführer, der Vorstand der IG Metall, der Bezirksleiter von Anfang an wissen, ob das geht.
Der Bertram Brossert, den haben wir vorhin schon mal zitiert, war dein Kontrahent, ja, nämlich der Hauptgeschäftsführer vom Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie, der hat über dich gesagt oder über euer Verhältnis gesagt in diesen Runden, wir sind keinem Zweikampf aus dem Weg gegangen, haben auch mal den Körper reingestellt, aber wir haben nie faul gespielt und nie nachgetreten und hart, aber herzlich, hat er auch gesagt. Jetzt mal zwei Fragen dazu. Ist eigentlich von der Gegenseite gelobt zu werden, doch noch spätes Nachtreten? Und wie viel Psychologie ist denn bei diesen Verhandlungen dann dabei? Und gibt es da so psychologische Tricks? Weil wir wissen ja aus dem Sport, die Hälfte ist Psychologie.
Ja, also nun kenne ich den Herrn Brossert ja doch schon ein paar Jahre. Nicht erst als Bezirksleiter, sondern er war ja schon vorher viele Jahre Hauptgeschäftsführer und ich als Bevollmächtigter mit in der Tarifkommission. Also ich habe das jetzt nicht als Nachtreten empfunden, dass er jetzt da nochmal
lobt. Ich glaube, sowas habe ich gemeint.
Wenn man gelobt wird von der anderen Seite, muss man überlegen, was hat man falsch gemacht. Ja? Aber er beschreibt das eigentlich ganz gut. Ich hätte das von meiner Seite auch so beschreiben können. Wir haben am Ende in den Auseinandersetzungen ziemlich hart miteinander gefightet. Das ist schon richtig. Ja? Und hart miteinander fighten heißt ja nicht, dass man sich anschreit. Ja, oder so. Wir sind ja vernünftige Menschen, wir sind ja zivilisierte Leute, ja. Wir können miteinander reden, aber hart miteinander fighten heißt eben, dass wir eben auch ziemlich viele Leute in den Warnstreiks und notfalls auch in den Tageswarnstreiks in den Arbeitskampf schicken und dadurch Schaden bei den Unternehmen verursachen. Das ist ja der Zweck der Übung, ja, dass wir ihnen Schaden beifügen, damit sie endlich wieder am Verhandlungstisch zu uns miteinander zu einem Ergebnis kommen. Und das tut weh. Ja? Und er muss auf seiner Seite, muss er ja auch seine Leute alle einfangen am Ende. Er muss ja auch sagen, also ihr habt jetzt mit der IG Metall irgendeinen Kompromiss und dem müssen wir jetzt zustimmen und der muss dafür werben. Und das ist für ihn dann auch schwierig, wenn wir stark genug waren, ein Ergebnis auf den Tisch zu legen, das wehtut. Ja? Das ist das, wo er sagt, dann Körper in die, na, wie hat er gesagt, wir haben Körper in die...
In den Zweikampf stellen, den Körper reinstellen. Das kennt man ja aus dem Fußball.
Aber, genau, aber trotzdem haben wir dann miteinander einen vernünftigen Umgang gepflegt, ja, und niemanden hinters Licht geführt. Das ist wichtig. Wenn der Verhandlungspartner, egal auf betrieblicher oder auf bezirklicher Ebene, wenn du dem nicht vertrauen kannst und da musst du davon ausgehen, das, was gesprochen ist, wird möglicherweise eine Stunde später ganz anders wiedergegeben, dann kannst du alles vergessen. Was an Verhandlungsstrategie da ist, dann geht's in den Kampf gnadenlos.
Ja. Okay, also ein Stück weit Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit muss als Verhandlungsführer dabei sein. Was macht's noch aus? Also ich meine, irgendwelche Tricks muss es ja geben, dass man besonders viel Sitzfleisch hat oder dass man sagt, am Abend vorher esse ich extra viel Knoblauch, um es dem anderen ein bisschen schwieriger zu machen. Oder was kann man sich da so ausdenken?
Es gibt keinen Trick. Entschuldige, es gibt kein Tarifverhandlungen, es wird nicht mit Tricks geführt. Man muss ausgeschlafen sein, ja, richtig. Das kann sein, dass das lange dauert, dass man auch nachts noch klar denken kann. Das ist ganz gut. Man sollte kein Alkohol zu sich nehmen. Man sollte fit sein, körperlich auch irgendwie halbwegs gesund sein, das ist richtig, aber das ist kein Trick. Ja, der Trick ist zu wissen, meine Kollegen stehen hinter mir. Und ich kann am Ende sagen, also zu aller Freundschaft, auch wenn wir uns gut verstehen, wenn wir heute nicht zu Potte kommen, haben Sie morgen die Uhr auf Stumm im Haus. Diesen Satz muss jeder Bezirksleiter sagen können.
Das ist ein guter Trick.
Klingt ziemlich einfach und ist natürlich trotzdem super schwer, die Leute auch zu mobilisieren, auf die es ja ankommt, wie du gerade gesagt hast. Wenn wir jetzt mal an die Warnstreiks denken tatsächlich, also eine Verhandlung läuft und man ist jetzt noch nicht so weit und sagt, wir müssen in die Warnstreiks gehen. Wie verändert sich dann in der Verhandlung der Ton oder verändert sich überhaupt irgendwas dann im Verhandlungsgeschehen?
In dem Moment, wo wir ohne Ergebnis aus der Friedenspflicht rausgehen, verändert sich schon der Ton zwischen den Verhandlungsparteien, weil dann ist ein Weg aufgemacht, der am Ende zur Urabstimmung führt. Und das wissen die Arbeitgeber und wir wissen das auch. Da ist sozusagen Schluss mit lustig. Und da zählt jeder einzelne Kopf, der beim Warnstreik teilgenommen hat. Das heißt, wir haben als Vorstand der IG Metall, der ja alle Tarifparteien koordiniert, hat die jeweiligen Bezirke und die Bezirksleitung, die verhandeln. Wir haben da eine große Verantwortung, die Belegschaften mitzunehmen, sie zu beteiligen, die Funktionäre, die Vertrauensleute, die Betriebsräte, dann in den Warnstreiks auch zu zeigen, das ist etwas, wo wir tatsächlich in der Lage sind. Und dann werden die Arbeitgeber auch sehen, sie kriegen es mit großer Klarheit, mit einer großen eigenen Kraft der IG Metall zu tun. Manchmal ist es auch tatsächlich in ihren eigenen Reihen offensichtlich notwendig, sie davon zu überzeugen, dass sie mit uns einen Kompromiss machen. Weil den eins darf man auch nicht unterschätzen, auch mit jedem Warnstreik, den wir machen. Am Ende wird es ja ein Ergebnis geben, das nicht so ausschaut wie die Forderung.
Wie kommt es denn dann wirklich zur Einigung? Also man sagt dem, okay, pass mal auf, ich habe die und die Trümpfe. Und also wie macht man dann die Stiche, dass wir dann nachher uns irgendwo treffen?
Naja, da finden viele Gespräche statt. Ja. Tatsächlich auch zwischen den Verhandlungen versucht man dann nochmal auszutarieren. Und dann gibt es viele Kommunikation zwischen den Bezirken. Ja, wie weit seid ihr in dem anderen Bezirk? Gibt es dort möglicherweise Bewegung? Habt ihr Signal von eurem Arbeitgeberverband? Könnten sie sich bewegen oder nicht? Wie ist das bei uns? Ja, so steckt man ab, wo gibt es möglicherweise eine Chance für einen Durchbruch? Gibt es da auch dann nochmal Koordinationsaufgaben, die der Vorstand übernehmen kann mit Gesamtmetall? Und dann schaut man sich im Vorstand der IG Metall in der Regel, wenn es um einen Flächentarifvertrag geht, einen Bezirk aus und man sagt, da könnte es gehen, da stimmt die wirtschaftliche Situation, da stimmt der Verhandlungsstand, da gibt es vielleicht sogar schon ein Signal. Da stehen die Menschen, da ist die Warnstreiks gut gelaufen, dort ist klar, dass die Urabstimmung funktioniert. Und in dem Bezirk versuchen wir es jetzt mal. So. Und da geht es dann tatsächlich zur Sache. Das habe ich dann auch erlebt schon als Mitglied des Vorstands der IG Metall. Dann werden die Vorstandsmitglieder alle an irgendeinen Verhandlungsort gekarrt und die Gesamtmetallmitglieder auch in ein anderes Hotel. Und dann findet dort in dem Pilotbezirk die finalen Verhandlungen statt. Und dann irgendwann, meistens in der Nacht, ja, oder in der Früh, gibt es dann entweder ein Ergebnis oder es gibt die Botschaft des Vorstands der IG Metall, wir leiten die Urabstimmung in den Bezirk XY ein. Ja. Habe ich alles schon erlebt und das sind natürlich spannende Nächte, die man da dann verbringt.
Du hast gerade das Wort Pilot schon fallen lassen. Wir sprechen dann immer von einem Pilotabschluss. Wenn es jetzt dazu kommt, es gibt den Pilotabschluss, muss der ja noch in den anderen Bezirken im besten Fall übernommen werden. Das ist ja sozusagen dann der letzte Schritt, um dann die ganze Fläche abzudecken. Wie funktioniert das? Also ist das wirklich dann nur noch ein, wir haben hier einen Pilot, machen wir und dann wird unterzeichnet, 10 Minuten später sind alle draußen oder wie funktioniert das?
Ja, das wäre cool. Aber es ist nicht so. Ja, die Tariflandschaft der IG Metall zeichnet sich ja darauf aus, dass wir auf Bezirksebene Tarifverträge haben. Die sind in großen Zügen gleich, logischerweise, ja, die Interessen der Arbeitnehmer sich ja da überall abbilden, aber sie sind doch im Detail unterschiedlich. In den Strukturen, in den Gehaltsstrukturen, in den Mechanismen, manchmal auch in den unterschiedlichsten Tarifregelungen sind wir unterschiedlich. Und wenn es da einen Piloten gibt, dann ist der oftmals eben zugeschnitten, logischerweise, auf den Bezirk, der den Pilot gemacht hat, und passt da genau in den Tarifvertrag rein. Und den müssen wir dann umsetzen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil wir doch tatsächlich immer wieder unterschiedliche Regelungen haben. Und wir müssen halt wertgleiche Mechanismen finden, ja. Das ist bei der großen, beim großen Thema, wenn es ums Entgelt geht, um die Erhöhung beispielsweise, ja, ist es nicht so schwierig, ja, aber dann hängen halt meistens kleine Mechanismen damit dran. Und die muss man anpassen an die jeweiligen Tarifstrukturen. Das erfordert dann schon nochmal ein paar Verhandlungsrunden. Und wir haben es auch schon erlebt. Ich glaube, das ist eine der letzten Verhandlungsrunden, vor 5 oder 6 Jahren war das, wo dann in Bayern wir gesagt haben, okay, Leute, bei der Übernahme, offensichtlich funktioniert es nicht. Packt wieder eure Warnstreikwesten aus, Feuertonnen vor den Hof. Ja. Die anderen Bezirke haben zwar abgeschlossen, aber in Bayern, die mögen nicht. Dann gibt es eben bei uns eine extra Tarifrunde nochmal für Bayern. So habe ich auch schon erlebt.
Wir sind gedanklich die ganze Zeit so ein bisschen bei Metall-Elektro. Jetzt vertritt die IG Metall ja noch ganz viele andere Branchen, also Holz, Kunststoff, textile Branchen. Wie sieht's da aus? Läuft das da genauso ab? Also ist das sozusagen so ein Muster, was man auf jede Branche und jede Tarifrunde übertragen kann? Oder läuft das da ganz anders?
Nein, vom Grundsatz her läuft es tatsächlich genauso ab. Überall dort, wo wir Flächentarifverträge haben, also die haben wir auch in der Branche Textil, die haben wir im Kfz-Handwerk, die haben wir in vielen Handwerksbereichen, haben wir das. Das ist halt alles ein bisschen kleiner oder ein bisschen, ich sage jetzt mal, nicht so öffentlich wahrgenommen. Ja, weil wer interessiert sich schon für die Tarifrunde der Hutmacher im Allgäu? Die Kollegen, die dort arbeiten, natürlich.
Ganz sicher, ja.
Auf jeden Fall, logischerweise. Aber wir werden das nicht in den Nachrichten hören. Ja? So. Aber vom Grundsatz her läuft das genauso ab. Ja? Wir haben dort einen Arbeitgeberverband, wir haben Arbeitgeberverbandsvertreter, wir haben eine Tarifkommission, die gewählt worden ist. Es führt in der Regel der Bezirksleiter die Tarifverhandlungen. Manchmal wird das auch delegiert dann an die jeweiligen Bezirkssekretäre, die im Tarifteam dort die Arbeit machen. Und vom Prinzip her läuft es genauso. Auch dort sehen wir, wenn wir die Kraft haben, Warnstreiks. Auch dort sehen wir, wenn wir entsprechende Unterstützung haben, Urabstimmungsmechanismen. Und wir sehen eben auch Branchen, wo wir zu wenig Mitglieder der IG Metall haben und da haben wir schlechtere Abschlüsse. Das ist ganz einfach. Der Zusammenhang ist noch nie so klar gewesen wie in Tarifrunden. Wenn wir stark sind, kriegen wir gute Abschlüsse, wenn wir schwach sind, kriegen wir schlechte.
Wie sind das am Ende, wenn es jetzt ein Ergebnis gibt? Am Anfang von Tarifverhandlungen gab es Geschenke. Am Ende ist man zusammen in ein Hotel eingepfercht, hat die ganze Nacht miteinander verbracht und kann sich vielleicht schon wirklich nicht mehr gut sehen. Ja? Hat sich jetzt oft genug gehört. Sieht man es am Ende dann sportlich oder gibt es dann dort doch irgendwelche tieferen Verletzungen oder fast Feindschaften dann am Ende? Wie ist das dann, wenn es vorbei ist? Oder gibt man sich dann wie beim Fußball die Hand und dann ist gut?
Also aus meiner Erfahrung, so wie ich es erlebt habe, gibt man sich dann die Hand, weil wir dann am Ende einen Kompromiss abgeschlossen haben, der ja von beiden Seiten unterzeichnet worden ist. Es gibt also keinen Grund, sich gegenseitig in die Augen zu langen. Wenn die eine Seite die andere über den Tisch gezogen hat, weil es vielleicht mit falschen Karten gespielt hat, dann ist das nicht so nett, habe ich aber noch nicht erlebt. Gab es aber in der Geschichte schon. Ja? Und dann gab es auch keinen Handschlag.
Sondern?
Wir haben auch als IG Metall, auch schon mal Tarifrunden verloren. Richtig, richtig verloren. Die über zum Teil Jahrzehnte gewirkt haben. Ja? Das Trauma in Bayern 1954, wo die Tarifrunde ohne Ergebnis zu Ende gegangen ist. Jedenfalls nicht mit dem Ergebnis, das wir uns gewünscht haben, wo es am Ende keine Maßregelungsklausel gegeben hat. Ja, das ist ja sozusagen der Handschlag, wenn ihr so wollt. Eine Maßregelungsklausel, in der dann im Tarifvertrag steht, dass alles, was in der Tarifrunde passiert ist, nicht weiter verfolgt wird, dass es keinen Rechtsstreit gibt, dass es keine Anklage gibt, ja, auch wenn da mal Ruppigkeiten waren vor den Toren, ist vorbei, Maßregelungsklausel ist unterschrieben, wir sind wieder gut und geben uns die Hände. Und wenn ein Tarifvertrag, wenn die IG Metall nicht stark genug ist, den Tarifvertrag mit dieser Maßregelungsklausel zu unterschreiben, dann gibt es die nicht. Ja, und das hat es 1954 gegeben in Bayern. Das sind halt die Funktionäre, die Streikführer entlassen worden sind, auf die Straße geschmissen worden. Da gab es keinen Handschlag.
Gibt es denn eine Tarifrunde, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Ja, klar, die Tarifrunde, wo die IG Metall das erste Mal in ihrer Geschichte den Tageswarnstreik durchgeführt hat.
24 Stunden, meinst du dann?
Den 24-Stunden-Warnstreik. Ja, das ist mir schon besonders im Gedächtnis geblieben, dieses
Warum?
Erlebnis. Naja, ich war damals Bevollmächtigter der IG Metall in Ingolstadt. Und da gibt es ein kleines Automobilwerk.
Klein, ja.
Überschaubar, ja.
Einen ziemlich hohen Organisationsgrad, aber eben als Automobilwerk auch mit einer Situation, dass wir große Fernwirkung hatten, was dazu geführt hat, dass wir zwar einen hohen Organisationsgrad dem Automobilwerk haben, aber nicht in den Streik gehen konnten, ja? Also nach Urabstimmung, weil dann sofort wir ein Problem gehabt hätten mit den gesetzlichen Regelungen. Und dieser 24-Stunden-Warnstreik war jetzt das erste Mal ein Arbeitskampf, wo ein Betrieb dieser Größenordnung in den Arbeitskampf 24 Stunden lang in den Streik ging. Und das vergesse ich nicht. Ja. Ein Werk mit damals knapp 40.000 Beschäftigten, 24 Stunden lang zu bestreiken, zuzumachen, Zelte aufzubauen, die Menschen dazu zu bewegen, dass sie 24 Stunden lang nicht streiken, sie zu verpflegen. Das war auch ein großes Thema, an sie auch dazu zu bringen, dass sie sagen, ja, das ist die richtige Forderung und dafür stehen wir 24 Stunden lang vor den Toren. Das muss man sich erstmal vergegenwärtigen. Und am Ende des Tages haben sie wieder aufgeräumt und nach 24 Stunden ging da sauber alles geputzt, Gehsteige hergerichtet, Produktionsanlagen wieder in Produktion. Eine Traumleistung, was die Kollegen damals vollbracht haben. Und so ging das in den meisten 24-Stunden-Streiks in den ganzen Bezirken, wo das gemacht worden ist. Habe ich ganz, ganz großen Respekt gehabt. Und wir haben lange gerungen vorher, ob wir das machen oder ob wir das nicht machen. Und deswegen bleibt mir das so in Erinnerung, dieser Streik.
Jetzt schauen wir mal, was dieses Mal ansteht. Wir sind ja gerade in der Metall- und Elektrorunde. Du sagst über dich selber, ich bin ja jetzt Rentner, aber jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wird es dich da jetzt jucken oder sagst du, ah, ist eigentlich auch ganz gut, dass das jetzt hier mal andere machen?
Ja klar, beobachte ich das und denke mir, mein Gott, könnte ich was helfen, beitragen? Aber nein, kann ich nicht. Ich bin Rentner und jetzt sind andere Leute, Funktionäre, gewählte Bezirkskommissionsmitglieder, Verhandlungskommissionsmitglieder, mein Nachfolger als Bezirksleiter, die sind das Team, das das jetzt macht und die werden das super machen. Was ich jetzt bisher gesehen habe, war grandios, ein riesengroßer Auftakt. Ja, zur Tarifrunde vor der ersten Verhandlung. Ja, super gemacht. Ich bin da sehr zuversichtlich. Ich beobachte es mit großer Sympathie, und muss selber nichts mehr tun.
Also die Frage, könnte man was machen? Da können wir beantworten, du hast genug gemacht und was jeder machen kann, das ist heute deutlich geworden, denn jeder kann vors Tor kommen, wenn es soweit ist. Das hast,
Genau.
glaube ich, ganz, ganz deutlich gemacht. Jackie, herzlichen Dank dir.
Vielen Dank.
Bitteschön.
Ja, wir haben es gerade gehört. Entscheidend ist nicht irgendein besonderes Verhandlungsgeschick, irgendeine psychologische Taktik, die bei so einer Tarifverhandlung dahinter steckt, sondern am Ende ist es das, was zählt, ist die Kraft der IG Metall.
Ja, und die zeigt sich darin, wie viele Leute danach hier vors Tor gehen, wenn es ums Thema Warnstreiks und Streiks geht, weil das ist das, wo wir unsere Trümpfe ausspielen können.
Ja, definitiv. Also um den Arbeitgebern zu zeigen, hier, wenn ihr nichts vom Kuchen abgebt, keinen Krümel, dann kann es sein, dass wir in die Warnstreiks gehen und dann geht es den Arbeitgebern ans Liebste, an den Geldbeutel.
Ja, und ob das jetzt wieder sein muss, dass wir vors Tor müssen, das erfahrt ihr von euren Betriebsräten und von der IG Metall vor Ort. Könnt jetzt wieder anstehen. Wir sind gerade in der Metall- und Elektrorunde und bei VW sind wir auch in Tarifverhandlungen gerade. Also Augen und Ohren auf.
Genau, also ihr wisst jetzt auf jeden Fall nach dieser Folge, was zu tun ist, wenn die Friedenspflicht endet und die Arbeitgeber da weiter bockig bleiben. Ja, und ansonsten, was sonst nur noch zu tun wäre, ist, unseren Podcast zu abonnieren, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Und dann würde ich sagen, haben wir alles gesagt für heute, Christoph.
Genau, macht's gut.
Bis zum nächsten Mal, ciao.